gibt es nachbessern, sondern der deutsche Verteidigungsminister spricht von einem Kraftakt, der auch auf Deutschland zukommt. Am Ende geht es darum, Wladimir Putin von der Stärke der NATO zu überzeugen. Die Nachricht mit Birgit Röhricht.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Von dort Ursula Mayer.
Banken und Sparkassen orientieren sich an diesem Zinssatz und dürften auch ihren Kunden auf Tagesgeld und Festgeld geringere Sparzinsen zahlen. Es ist der 8. Zinsschritt nach unten seit Juni vergangenen Jahres. Als Grund für die Zinssenkung nannte die Zentralbank die nachlassende Inflation. Zuletzt waren die Verbraucherpreise in der Eurozone um 1,9% gestiegen. Damit hat die EZB ihr Inflationsziel von mittelfristig 2% nach eigenen Aussagen erreicht. Die Unsicherheit sei groß, heißt es. Der Handelskonflikt mit den USA könne die Inflation sogar noch weiter dämpfen und die Wirtschaft belasten.
Die Ministerpräsidenten von Bund und Ländern beraten gerade darüber, wie ihre Finanzbeziehungen neu geregelt werden sollen. Dabei geht es auch darum, wie finanzielle Verluste künftig ausgeglichen werden könnten. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Konkreter Anlass: das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll und heute erstmals im Bundestag beraten wird. Damit verbunden sind zunächst erhebliche Steuerausfälle. 28 Milliarden Euro davon entfallen Schätzungen zufolge auf die Länder, Städte und Gemeinden. Dafür fordern sie nun Kompensation vom Bund, weil der die Mindereinnahmen ja zu verantworten habe. Nach Meinung einiger Ministerpräsidenten soll diese Kompensation sogar vollständig sein.
Der israelische Außenminister Saab beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saab in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr öffentlich eine Kippa zu tragen. Saab äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadefuhl einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt, in dem er für das vergangene Jahr mehr als 8600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Grüne und Linke haben Bundesinnenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden an den deutschen Grenzen mehr zurückzuweisen. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann warf Dobrindt im Bundestag vor, das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes zu bagatellisieren. Das Gericht hatte die Zurückweisungen in drei Fällen für rechtswidrig erklärt. Die linken Abgeordnete Bünger sprach von einer Klatsche für die Regierung. Politiker von Union und SPD verteidigten die Zurückweisungen. Der SPD-Abgeordnete Fiedler räumte ein, Aufgabe der Regierung sei es, Rechtssicherheit zu schaffen. Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Nach dem Abriss der maroden Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide gibt es gute Nachrichten für Autofahrer. Die Verkehrsverwaltung teilte mit, dass die gesperrte Kreuzung ab morgen Mittag schrittweise für den Kfz-Verkehr freigegeben wird. Demnach wird zunächst die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos geöffnet. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern oder Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin Buch 18 Grad, Hellersdorf 20, Grünow 17, Cottbus 24 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert 21 bis 24 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute wird Bundeskanzler Friedrich Merz zum ersten Mal von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Ein Besuch im Oval Office, in dem zuletzt so einige Staats- und Regierungschefs düpiert worden sind. 17.30 Uhr unserer Zeit soll der Besuch von Merz beginnen. Und was ihn da erwartet, darüber möchte ich mit unserem Korrespondenten Wolfgang Landmesser sprechen. Herr Landmesser, wie geht denn der Kanzler an dieses Treffen heran?
Ja, also sehr fokussiert. Er hat sich intensiv vorbereitet mit seinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das natürlich nach den Erfahrungen, die andere Staats- und Regierungschefs hier in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Wir erinnern uns, wie Zelensky, der ukrainische Präsident, vorgeführt wurde und zuletzt auch der südafrikanische Präsident Ramaphosa. Der wurde konfrontiert damit, dass angeblich weiße Farmer verfolgt würden in seinem Land. Und auf solche Ausfälle muss sich natürlich auch der Bundeskanzler einstellen.
Was möchte er erreichen?
Er möchte erreichen, dass Donald Trump ihn akzeptiert als wichtigen Ansprechpartner in Europa, dass er quasi zum Telefonhörer greift, wenn es um europäische Fragen geht. Und das wurde auch schon vorbereitet in Telefongesprächen, die es jetzt in den letzten Wochen gab, nachdem Merz zum Kanzler gewählt war. Das scheint relativ freundlich und unfallfrei verlaufen zu sein, diese Gespräche. Und Merz hat Trump auch eingeladen in die Stadt oder das Dorf in der Pfalz, wo sein Großvater herkommt, der dann in die USA ausgewandert ist. Also man versucht da eine positive Atmosphäre zu schaffen und auch gemeinsam in wichtigen politischen Fragen etwas zu erreichen.
Was ist denn darüber bekannt, was den Kanzler dann im Oval Office erwartet? Also wird da der Vizepräsident dabei sein oder wer ist da alles?
Ja, bei Donald Trump ist das schwer vorherzusagen. Also die Themen, die liegen auf dem Tisch. Das ist, wie es weitergehen soll mit dem Krieg in der Ukraine, welche gemeinsamen Schritte da unternommen werden können, um den Krieg zu beenden, wie der Druck auf Russland erhöht werden könnte. Dann geht es auch natürlich um die Handelsgespräche, die im Moment umstritten sind zwischen EU und USA, wobei der deutsche Bundeskanzler da ja nicht in den Verhandlungen mit drin sitzt. Und dann auch die Ausgaben der Europäer für das Militär. Da ist Merz mit einem Trumpf im Weißen Haus dann vorstellig, weil die Militärausgaben in Deutschland ja auf bis zu 5% der Wirtschaftsleistung steigen könnten. Das ist ein Angebot, das er mitbringt sozusagen, um zu zeigen, wir in Europa, wir machen unsere Hausaufgaben, wir erfüllen auch das, was du von uns forderst, was die Ausgaben für die Verteidigung angeht und das natürlich auch mit Blick auf den NATO-Gipfel, der dann stattfindet Ende Juni. Wobei man weiß natürlich nicht, ob Trump dann nicht auch Fragen anspricht, wie, das hat zumindest eine Stimme aus dem Weißen Haus gesagt, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht ist. Und da wäre dann auch der Anknüpfungspunkt auf den Auftritt von Vizepräsident Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir erinnern uns, da hat der Deutschland auch vorgeworfen, dass andere Meinungen ausgegrenzt würden. Und auch die Sympathie der Trump-Administration mit der AfD ist ja kein Geheimnis.
Es wird ein gemeinsames Mittagessen geben. Welche Bedeutung misst der US-Präsident diesem Antrittsbesuch des deutschen Kanzlers bei?
Wie wichtig er Friedrich Merz wirklich nimmt, ist schwer zu sagen. Das Ziel von Merz ist es auf jeden Fall, sich da zu etablieren und dann auch in diesen wichtigen Fragen, die ich angesprochen habe, auch einen Fortschritt zu erreichen. Und vielleicht hilft ihm da ja auch seine Vergangenheit im Business und als BlackRock-Vertreter, also dieses großen Fonds, der ja ein amerikanisches Unternehmen ist. Also da gibt es durchaus auch Anknüpfungspunkte, die Merz sicherlich auch ausspielen wird.
Wie viel Aufmerksamkeit bekommt dieser Antrittsbesuch des deutschen Kanzlers in den USA? Kann man das schon sagen? Ich meine, bei Ihnen ist ja noch, der Tag ist ja noch frisch.
Na gut, also die Morgensendungen sind natürlich gelaufen jetzt, aber in den großen Channels bei Fox und CNN, da war das keine große Geschichte. Ich habe es zumindest nicht gesehen. NPR, das ist das öffentlich-rechtliche Radio hier in den Vereinigten Staaten, da gab es ein Gespräch mit dem Berlin-Korrespondenten, immerhin auch ein langer Artikel in der New York Times. Aber das Thema Erstmal ist hier eher so, ob wieder mal ein Staats- und Regierungschef im Oval Office vorgeführt wird. Oval Office Offense heißt das schon hier in den Staaten.
Okay, warten wir es ab. Vielen Dank bis dahin. Wolfgang Landmesser war das aus dem Studio in Washington. Er beobachtet den Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei US-Präsident Donald Trump. Vielen Dank.
Ich danke euch. Tschüss.
Diese Traumnote beim Abitur schaffen nicht viele. Um Medizin studieren zu können, braucht es die aber an vielen Universitäten. Eine gute Ärztin und ein guter Arzt kann man aber auch woanders werden. Und so zieht es viele erfolglose Bewerber für einen Studienplatz ins Ausland. Ein Geschäftsmodell, das diese Not ausnutzt, hat jetzt den Bundesgerichtshof von Karlsruhe beschäftigt. Von dort berichtet Jezina Hüseni.
Einen Medizinstudienplatz zu bekommen, ist in Deutschland nicht leicht. Deshalb versuchen es viele deutsche Studienbewerber bei ausländischen Universitäten und holen sich dabei Hilfe von privaten Vermittlungsunternehmen. Zum Beispiel von StudiMed, einem Vermittlungsunternehmen aus Köln. StudiMed vermittelt den Studienbewerbern einen Studienplatz gegen ein Erfolgshonorar. Der Vermittlungsvertrag beinhalte unterschiedliche Leistungen, erzählt Hendrik Loll, Geschäftsführer von StudiMed.
Da sitzen wir dann mit den angehenden Studierenden und den Eltern zusammen und finden gemeinsam heraus, wo der Wunschstudienort wirklich ist und welcher Weg dorthin der beste ist. Sobald wir das geklärt haben, kümmern wir uns um den gesamten Bewerbungsprozess. Da optimieren wir die ganzen Unterlagen, sorgen dafür, dass alles richtig beglaubigt, nostrifiziert, übersetzt und mit den nötigen Apostillen versehen wird.
StudiMed unterstützt die Bewerber unter anderem auch bei der Vorbereitung auf notwendige Aufnahmetests, bei der Wohnungssuche und Behördengängen vor Ort. Für all diese Leistungen berechnet StudiMed ein Erfolgshonorar, das regelmäßig zwischen 8.000 und 15.000 Euro liegt. Aber wann genau darf ein solches Erfolgshonorar verlangt werden? Um diese Frage ging es am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Hintergrund? Ein deutscher Bewerber hatte StudiMed beauftragt, ihm einen Studienplatz zu vermitteln. Ein paar Wochen später nahm er wieder Abstand vom Vermittlungsvertrag, denn er hatte auch auf eigene Faust einen Studienplatz gesucht und bekommen, in der Slowakei. Aber auch StudiMed hatte zwischenzeitlich einen Studienplatz für den Bewerber gefunden, und zwar an der bosnischen Universität in Mostar. StudiMed teilte dem Bewerber mit, da er eine Zusage für einen Studienplatz erhalten habe, müsse er das Erfolgshonorar in Höhe von 11.000 Euro bezahlen. So sei es in einer Klausel des Vermittlungsvertrags geregelt. Dieses Modell würden die Kunden von StudiMed schätzen, sagt Geschäftsführer Loll.
Denn es bedeutet, dass wir zunächst komplett in Vorleistung für ihn gehen. Der Kunde zahlt also nur und erst dann, wenn er seinen Wunschstudienplatz auch wirklich erhalten hat.
Das finanzielle Risiko, dass ein Bewerber den vermittelten Studienplatz doch nicht annimmt, will StudiMed aber nicht tragen.
Die Entscheidung, ob der Studienplatz angenommen wird oder nicht, liegt dann allein beim Studenten. Das ist vergleichbar mit einer Pizzalieferung. Auch wenn man sie nicht isst, muss man sie trotzdem bezahlen.
Der Pizza-Vergleich und die anderen Argumente von StudiMed haben den BGH nicht überzeugt. Der BGH hat entschieden, die Vertragsklausel ist unwirksam. Sie benachteiligt den Studienbewerber in unangemessener Weise. Der BGH sagt, der Studienbewerber muss die Vermittlungsgebühr nur bezahlen, wenn er den Studienplatz auch tatsächlich annimmt. Die Situation sei vergleichbar mit der eines Immobilienmaklers. Auch da bekomme der Makler nur dann eine Provision, wenn der Hauskauf wirklich zustande komme, so Thomas Koch, Vorsitzender des ersten Zivilsenats.
Mit diesem Grundgedanken des Maklerrechts ist die Verpflichtung zur Zahlung der Erfolgsvergütung bereits mit der Zusage des Studienplatzes durch die Universität unvereinbar. Durch die sich der Bewerber zudem auch zur Annahme des Studienplatzes gedrängt sehen kann, wenn er eine hohe Jahresgebühr zahlen muss.
Mit dem Urteil ist klar, der Studienbewerber muss das Erfolgshonorar nicht an StudiMed zahlen. Das Unternehmen muss seine Vertragsklauseln anpassen. Da viele solcher Vermittlungsagenturen mit ähnlichen Klauseln arbeiten, werden auch sie diese nun ändern müssen.
Also um Vermittlungshonorare für Medizinstudienplätze, darum ging es am Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Handballer der Füchse Berlin verstärken sich mit dem 24-jährigen Norweger Tobias Gröndahl. Gröndahl spielt im Rückraum und soll Paul Drucks ersetzen. Drucks hatte seine Karriere wegen einer schweren Knieverletzung im Laufe der Saison vorzeitig beendet. Gröndahl kommt im Sommer und er erhält einen Dreijahresvertrag. Und das heißt, heute Abend im Bundesliga-Endspurt müssen die Berliner im Heimspiel gegen Gummersbach noch auf ihren Neuzugang verzichten. Auch ohne Gröndahl sind auf dem Weg zur ersten deutschen Meisterschaft 2 Punkte eingeplant. Zwei Siege fehlen den Füchsen noch zum Titel. Jakob Rüger.
Füchse-Trainer Jaron Sievert schläft nicht gut in diesen Tagen.
Das Durchschlafen fällt ein bisschen schwer, weil ich kleines, krankes Kind zu Hause habe. Dadurch wird man dann schon ein oder andere Mal aufgeweckt, aber jetzt nicht von Gedanken geplagt.
Denn in Sachen Meisterschaft geben sich die Füchse ganz cool. Zeit zum Träumen gibt es aber angeblich nicht.
Also da ist man wirklich im Fokus und im Hier und Jetzt und macht sich keine Gedanken, ach, was wäre, wenn, schön ausmalen etc., sondern das fällt einem wirklich als Aktiver, der da voll involviert ist, relativ leicht so im Prozess zu bleiben, in diesen Handlungssträngen zu bleiben und jetzt gar nicht, weil dafür die Zeit gar nicht da ist, in Gedanken abzuschweifen.
Es bleiben zwei knifflige Spiele gegen Gummersbach und die Rhein-Neckar-Löwen. Die Konkurrenten, allen voran Titelverteidiger Magdeburg, sitzen dem Tabellenführer aus Berlin um Welthandballer Matthias Gitzel im Nacken.
Ich glaube, die Mindset hier ist, wir rennen nicht mit Hilfe von Magdeburg und Messung. Wir rennen nur mit uns selbst und das ist auch der Fokus. Wir müssen die zwei Spiele gewinnen und dann ist das egal, was passiert, in die Liga.
Die Füchse haben es selbst in der Hand und wirken, anders als in den letzten Jahren, wo man in wichtigen Meisterschaftsspielen versagte, gefestigt und hochkonzentriert. 2025 hat das Team von Jaron Sievert noch nicht verloren.
Jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Zum Glück, dass wir uns das erarbeitet haben und sind zwei Spiele davor, was ganz, ganz Großes zu erreichen. Aber es sind halt noch zwei Spiele. Wir sprechen jetzt hier nicht darum, ein Spiel, wo es um nicht mehr viel geht und wir müssen es nur noch über die Bühne kriegen, sondern es sind zwei schwere Gegner.
Der Fokus und die Konzentration sollen bei allem Druck und öffentlicher Aufmerksamkeit aufrecht gehalten werden. Für Matthias Gitzel geht es darum, den Moment auch zu genießen.
Klar, wenn du denkst immer jeden Tag, ich muss Deutscher Meister werden jetzt, dann kommt der Druck auch. Aber unser Fokus ist zu spielen gut Handball. Und dann wissen wir, wenn wir spielen gut Handball, dann sind wir vielleicht die beste Mannschaft in der Welt momentan. So, dann sind wir schwer zu schlagen.
Selbstbewusstsein als größte Stärke. Zwei Spiele bis zum Meistertitel. Die Füchse haben es in der eigenen Hand. Und das lässt, abgesehen von kleinen privaten Problemen, Trainer Jaron Sievert offenbar immer noch ziemlich gut schlafen.
Die Füchse im Heimspiel gegen Gummersbach heute Abend ab 19 Uhr. Wir berichten live in Ausschnitten.
Werbung. Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute haben wir am Nachmittag bis zum Abend Wechsel aus etwas Sonne, einigen Wolken, dazu Schauer oder kurze Gewitter. Im Süden ist es häufig eher trocken und die Temperaturen, momentan liegen sie bei 19 bis 22 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Es gibt Stau in einer Baustelle auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke. 45 Minuten plus und Richtung Havelland sind es Richtung 10 Minuten mehr. Vorsicht im Landkreis Märkisch-Oderland auf der B168 zwischen Prädikow und Brötzel sind immer noch die Rinder auf der Fahrbahn unterwegs. In Berlin auf dem Stadtring stockt es Richtung Wedding. Ab Kreuz Schöneberg müssen Sie insgesamt 20 Minuten mehr einplanen. Höhe Detmolder Straße bis Ende des Jahres. In beiden Richtungen ist die rechte Spur gesperrt. Staus stadtauswärts. A111 Flughafentunnel 15 Minuten plus. Die linke Spur ist dort blockiert. A113 bis Schönefeld Nord. Hier sind es 30 Minuten mehr für Sie. Gute Fahrt.
Es ist 15.19 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Wird es reichen, zu hoffen, dass sich genug Freiwillige für die Bundeswehr finden, damit Deutschland das halten kann, was der Verteidigungsminister heute beim NATO-Treffen in Brüssel zugesagt hat? Im Militärbündnis müssen die Europäer künftig wesentlich mehr leisten. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparerinnen und Sparer jedoch müssen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Grüne und Linke haben Bundesinnenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden an den deutschen Grenzen mehr zurückzuweisen. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann warf Dobrindt im Bundestag vor, das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes zu bagatellisieren. Das Gericht hatte die Zurückweisungen in 3 Fällen für rechtswidrig erklärt. Die linken Abgeordnete Bünger sprach von einer Klatsche für die Regierung. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, er erwarte, dass die Regierung rechtssicher handelt.
Ich erwarte, dass der Bundesinnenminister alles tut dafür, dass die irreguläre Migration begrenzt wird. Das war auch das Ziel schon der alten Bundesregierung. Dass er das aber auf einem rechtssicheren Fundament tun muss, das liegt auf der Hand.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD. Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr öffentlich eine Kippa zu tragen. Saar äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadefuhl einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt. In dem hat er für das vergangene Jahr mehr als 8.600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Für den Kampf gegen den Klimawandel gibt es bei den Menschen weltweit einen starken Rückhalt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beteiligt gewesen ist. Aus unserer ARD-Klimaredaktion Ulrike Brandt.
Die Forschenden sprechen von einem ermutigenden Befund, der sie selbst positiv überrascht habe. Das Ergebnis stützt sich auf 2 repräsentative Umfragen. Bei der einen wurden rund 41.000 Menschen in 20 Ländern befragt. Ein großer Teil der Befragten fände eine globale Bepreisung der CO2-Emissionen gut. Das heißt, ein globales Restbudget an Emissionen würde auf die Bevölkerung weltweit aufgeteilt und die Staaten könnten mit diesen Rechten handeln. Die Einnahmen aus so einem globalen Handel weiter zu verteilen und das Geld auch an die Länder des globalen Südens abzugeben, dafür stimmte die Mehrheit in einer zweiten Umfrage. Dafür waren 8.000 Menschen in den USA und in der EU befragt worden.
Nach dem Abriss der maroden Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide gibt es gute Nachrichten für Autofahrer. Die Verkehrsverwaltung teilte mit, dass die gesperrte Kreuzung ab morgen schrittweise für den Kfz-Verkehr freigegeben wird. Sabine Müller.
Ab etwa 14 Uhr am Freitag ist die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos offen. Ab Samstagmittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskow-Allee bleibt aber erstmal noch gesperrt. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrerinnen und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis Ende Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag wechseln bewölkt mit Schauern oder kurzen Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 18 Grad, Schöneberg 21, Fürstenberg 16, Senftmörk 25 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 15.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die NATO-Verteidigungsminister haben die neuen Fähigkeitsziele für die Mitgliedsländer der Allianz beschlossen. Das passiert alle 4 Jahre, aber dieses Mal ist das mit einem großen Aufrüstungsprogramm verbunden, um angesichts des Kriegs, den Russland gegen die Ukraine führt, die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit der NATO zu gewährleisten. Die Pressekonferenz dazu, die kommt noch. Ob wir da mehr Details erfahren, das weiß man nicht. Aber jetzt haben wir erste Fragen an unsere Korrespondentin Sabrina Fritz in Brüssel. Frau Fritz, weiß man denn schon Details über den Beschluss oder welche grundsätzlichen Linien sind klar?
Ja, also immer wieder wurden heute auch oder in den letzten Tagen Bereiche genannt, wo die NATO eben Lücken hat und die will man jetzt eben schließen. Und ein großer Bereich, der immer wieder genannt wird, ist die Luftabwehr. Also da kann man sich vorstellen, einmal Raketen, die feindliche Raketen abfangen, aber dazu gehören auch Kampfflugzeuge. Also alles, was im Himmel sich abspielt, das ist eine große Lücke, die die NATO schließen will. Es geht um Personal, um Kommandostrukturen. Es geht aber auch um Sicherung von Häfen, von Cybersicherheit. Also es ist ein sehr, sehr großer Bereich, den sich die NATO da vorgenommen hat. Aber, und das ist ja auch ein Ziel, jetzt soll nicht jedes Land alles machen, sondern man guckt eben, wo sind die Fähigkeiten, welches Land kann was besonders gut.
Welche Bedeutung hat dieser Beschluss? Das war ja heute keine Routine, oder?
Ja, also es wird schon, der ein oder andere sprach von dem Wort historisch, und ich denke schon, es ist einmal eben das Volumen, es ist zum anderen eben auch diese Bereitschaft zusammenzuarbeiten, dass man wirklich sieht, angesichts der Bedrohung durch Moskau, und die wurde eben auch immer wieder genannt, die sei real, es sei eben nicht ausgeschlossen, dass Putin in den nächsten Jahren auch Angriffe gegen NATO-Gebiete unternehmen würde, und darauf will man sich eben vorbereiten, und natürlich auch US-Präsident Trump, der auch einen großen Druck auf die Allianz ausübt. All das führt dazu, dass es eben ja kein Routinebeschluss ist, wie vielleicht in den anderen Jahren, sondern wirklich eine neue Dimension hat.
Wie steht es um das Verhältnis der USA und der Europäer in der NATO? Also war das heute bei dem Treffen ein Schulterschluss mit der US-Regierung?
Also von einem Schulterschluss würde ich nicht unbedingt sprechen. Es ist eben ein großer Druck, der von den USA ausgeübt wird. Das fing ja an mit Donald Trump, der mal gesagt hat, ihr müsst 2% ausgeben. Dann hat er gesagt, ihr müsst 5% ausgeben. Und das hat auch sein Verteidigungsminister Pete Hegseth jetzt heute noch mal in Brüssel gesagt. Er hat gesagt, wir sind nahe an diesen 5%. Aber das ist natürlich schwierig, weil man, wenn man natürlich sagt, man nimmt jetzt erstmal eine Summe X und schaut, was man dafür kriegt, dann kann man natürlich sich auch vorstellen, dass Preise steigen, dass man dann vielleicht gar nicht so viel Kampfjets bekommt, wie wenn man das einfach jetzt erstmal von der Planungsseite angeht. Also das ist für die NATO und für die Länder auch keine ganz einfache Situation. Aber ja, also alle sagen, oder auch der Generalsekretär, klar, die USA haben gesagt, so kann das nicht mehr weitergehen, dass wir das viele Geld für die Verteidigung ausgeben und die Europäer eben nicht. Und insofern hat sich da einfach schon der Ton geändert.
Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sprach von einem Kraftakt heute in Brüssel. Was kommt auf Deutschland zu?
Ja, also der hat der nochmal auch hier gesagt, dass Deutschland den zweitgrößten Anteil übernehmen will, dieses Aufrüstungsprogramm, also nach den USA. Das wäre ja schon wirklich auch eine Menge. Andererseits ist Deutschland eben auch das wirtschaftlich stärkste Land in der EU. Also insofern kann man sagen, macht das Sinn. Und er hat heute nochmal von mehr Soldaten gesprochen, die Deutschland braucht, zwischen 50 und 60.000. Und Deutschland soll auch ein wichtiger Knotenpunkt für Transport werden, also wo man Personal, Militär einfach vor allem in den Osten auch verlegen kann. Und das heißt auch nochmal eine massive Investition in Infrastruktur. Das wird auch auf Deutschland zukommen. Also insofern, ja, wir werden jetzt mal abwarten, ob wie detailliert dann auch die Ziele genannt werden, weil, und das sagt man natürlich auch, man will natürlich jetzt auch nicht gegenüber Putin alles auf den Tisch legen, dass er genau weiß, aha, da und da, das hat die NATO vor. Also insofern wird es auch immer eine Mischung sein aus, dass man transparent macht, was wird mit dem Geld, mit dem Steuergeld, was passiert damit, aber natürlich auch eine gewisse Geheimhaltung ist in diesem Fall schon auch angebracht.
Vielen Dank. Das war Sabrina Fritz, unsere Korrespondentin in Brüssel. Und Sie haben es gehört, der Verteidigungsminister spricht von 50.000 bis 60.000 neuen Soldaten, die die Bundeswehr braucht. Wo sollen die herkommen? Dazu können Sie bei uns ein Gespräch mit André Wüstner hören, dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes. Und zwar 4:05, also in gut einer halben Stunde hier bei uns im Programm. Die Terrororganisation Hamas hat am 7. Oktober 2023 mehr als 250 Menschen aus Israel verschleppt. Auch rund anderthalb Jahre später warten viele Angehörige immer noch darauf, dass ihre Lieben zurückgebracht werden. Von den meisten Geiseln, die noch im Gazastreifen sind, geht man davon aus, dass sie nicht mehr leben. So war es auch in dem Fall, von dem unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler jetzt berichtet.
Israelische Soldaten haben im Gazastreifen die Leichen eines älteren Ehepaares geborgen. Beide waren am 7. Oktober 2023 in der Nähe des Kibbutz Nir Oz von Terroristen aus dem Gazastreifen getötet und verschleppt worden. Sie hatten neben der israelischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Die Angehörigen waren schon vor Monaten über ihren Tod informiert worden. Nun kann die Beerdigung stattfinden. Die beiden Leichen wurden im Süden in Khan Yunis geborgen, wo israelische Truppen weiter auf dem Vormarsch sind. Nach israelischen Angaben sind weiterhin 56 Geiseln im Gazastreifen. Etwa 20 von ihnen sollen noch am Leben sein. Angehörige der Geiseln fordern ein Ende des Krieges in Gaza, um sie frei zu bekommen. Nur wenige Geiseln konnten bisher militärisch befreit werden. Viele wurden hingegen während zwei Phasen der Waffenruhe übergeben, auf die sich Israel und die Hamas verständigt hatten. In Gaza ist die humanitäre Lage weiter katastrophal. Die Verteilzentren der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation sind auch heute geschlossen geblieben, nachdem es in den letzten Tagen immer wieder Schüsse und etliche Tote gegeben hatte. Israel hatte zuvor mehr als 11 Wochen keine Hilfsgüter in das Gebiet gelassen. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen werfen Israel vor, Hunger in Gaza als Kriegswaffe einzusetzen.
Soweit der Bericht unseres Korrespondenten aus Tel Aviv. Vor dem Landgericht Berlin hat heute der Prozess gegen einen Mann begonnen, der versucht haben soll, in einer Unterkunft für Geflüchtete seine Ehefrau zu ermorden. Sowohl durch das Eingreifen der gemeinsamen Kinder der beiden konnte die lebensgefährlich verletzte Frau gerettet werden. Zum Prozessauftakt RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Es ist kurz nach Mitternacht am 22. Dezember letzten Jahres, als die 8-jährige Tochter im Flüchtlingswohnheim in der Lehrter Straße in Moabit die Schreie ihrer Mutter im Nebenzimmer gehört haben soll. Dazu die aufgebrachten Worte ihres jetzt wegen versuchten Mordes angeklagten Vaters. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Er soll sie im Schlaf mit einem Messer angegriffen haben und ihr in den Bauchbereich gestochen haben. Die Geschädigte sei dann erwacht und der Angeklagte habe weiter mit dem Messer auf sie eingestochen und sie sehr schwer verletzt.
2009 hatte das Paar im Irak islamisch geheiratet. Schon dort soll es laut Ermittlern gravierende Probleme gegeben haben in der Ehe. Dann soll der Angeklagte seiner Frau 7 Jahre vor der angeklagten Tat eröffnet haben, dass sie jetzt nach Europa auswanderten. In Berlin lebten sie zuletzt in einem Flüchtlingswohnheim in Moabit. Heute wird von einer Zeugin berichtet, dass der Angeklagte dort auch Hausverbot hatte, aber wohl nicht zur Tatzeit. Als die 8-jährige Tochter des Ehepaares in der Tatnacht schließlich von Schreien und lauten Rufen aufwachte, soll sie ins Nebenzimmer zu ihrer Mutter gerannt sein und den Vater auf dem Bett gesehen haben, wie er auf ihre Mutter immer wieder einstach. Eine Sicherheitsmitarbeiterin sprach später mit dem Kind, dass der Mutter habe helfen wollen.
Ja, dass sie dazwischen gegangen, wollte Mama helfen. Und die ist, finde ich, starke Mädchen, also wenn sie schon in diese Situation dazwischen gegangen. Die war auch sogar selber verletzt, auch ein bisschen gekratzt von einem Messer. Obwohl ich keine Messer gesehen habe, ich vermute, dass Verletzungen war vom Messer.
Auch der 14-jährige Sohn kam dazu und soll den Hals des Vaters von hinten umklammert haben. Die bereits lebensgefährlich verletzte 38-jährige Mutter schleppte sich laut Zeugenaussagen auf den Flur des Wohnheimes und brach zusammen. Die Sicherheitsmitarbeiterin, die gerade sich hatte zur Rettungssanitäterin ausbilden lassen, kam dazu und rettete neben den beiden Kindern der Mutter ihr ebenfalls das Leben. Wenig später wäre die Frau sonst verblutet, sagt die Rechtsmedizinerin im Prozess heute. Der Angeklagte soll nach dem Vorfall mit einem Rollkoffer von der Polizei aufgehalten worden sein. Er soll gesagt haben, dass seine Frau ihn angegriffen habe und er ihr das Messer entwunden, zugestochen, dann später abgespült und wieder in den Besteckkasten gelegt habe. Er wolle sich aber im Prozess derzeit nicht zu den Tatvorwürfen äußern. Meine Frau ist jeden Tag in meinem Herzen. Jede Stunde warte ich darauf, dass sie mich im Gefängnis besucht, sagt er heute wörtlich. 4 weitere Prozesstage sind geplant. Die Ehefrau des Angeklagten ist Nebenklägerin gegen ihren wegen versuchten Mordes angeklagten Mann. Ende des Monats soll das Urteil gesprochen werden.
Das war der RBB-Gerichtsreporter Ulf Molding über den Prozess, der heute vor dem Landgericht Berlin begonnen hat.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Heute ist Tag der Kreislaufwirtschaft und früher hieß ja die Branche Abfallwirtschaft. Heute steht nicht mehr nur die Entsorgung von Müll im Vordergrund, vielmehr soll Wirtschaft insgesamt ein Kreislauf sein. Produkte sollen von vornherein so designt werden, dass man sie gut recyceln kann. Rund 100 Milliarden Euro Wertschöpfung verbuchen die Firmen der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft im Jahr. Gut 300.000 Menschen arbeiten für sie und heute traf sich die Branche in Berlin. Unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky berichtet.
Recycling-Weltmeister ist überraschenderweise das kleine Land Österreich. Deutschland liegt dahinter auf Platz 2, erklärt Matthias Harms. Er führt die Geschäfte des Entsorgungsunternehmens Veolia Deutschland.
Papier, da haben wir Recyclingquoten von 90% ungefähr. Glas ist natürlich ein Klassiker. Auch die Verpackungen sind eine Erfolgsgeschichte. Da ist es so zwischen 63% und 90%. Aluminium gehört noch dazu.
Es gibt aber auch Bereiche, da läuft es nicht so rund in der Kreislaufwirtschaft. Zum Beispiel bei Getränkekartons, sagt Matthias Harms. Die sind außen aus Pappe, innen aus Aluminium und haben obendrauf einen Plastikdeckel. So gut wie gar nicht hierzulande recycelt werden seltene Erden, zum Beispiel aus Smartphones. Diese Rohstoffe müssen fast zu 100% importiert werden. Wie viel Glas, Metall oder Papier in einem Land recycelt wird, sei aber allein noch nicht aussagekräftig, sagt Martin Faulstich. Der Wissenschaftler ist Vorstand des Instituts für die Zukunft der Industriegesellschaft. Um zu messen, wie weit ein Land in Sachen Kreislaufwirtschaft ist, sollte man sich lieber die sogenannten Rezyklatquoten anschauen. Also wie viel recyceltes Material steckt eigentlich in neuen Produkten? Dabei schneidet Deutschland nur mittelmäßig ab.
Da können Sie in einen Baumarkt gehen oder sich ein Auto kaufen oder sich ein neues Smartphone kaufen oder sich einen neuen Laptop oder ein neues Haus bauen. Im Schnitt sind in allen neuen Produkten gerade mal 13% Rezyklate verbaut.
Die Kreislaufbranche fordert deshalb eine Rezyklatquote. Ganz aktuell schlägt der Branchenverband vor, die Auszahlung des 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für den Bau von Straßen, Brücken und Schulen an eine Bedingung zu knüpfen. Geld solle nur bekommen, wer Baumaterialien verwendet, die ein Minimum an Rezyklaten enthalten. Das Problem dabei sind bisher die Preise. Wiederverwertete Kunststoffe zum Beispiel sind teurer als herkömmliche, für deren Produktion Erdöl verwendet wird. Was die Kreislaufbranche leisten kann, dürfe man allerdings auch nicht überschätzen, konstatiert Matthias Harms von Veolia mit Blick auf den Rohstoffbedarf pro Jahr in Deutschland.
1,5 Milliarden Tonnen. Das Abfallaufkommen in Deutschland ist so 380 Millionen Tonnen, 400 Millionen Tonnen. Davon sind die Hälfte Bau, Schutt und Abbruchabfälle. Wir dürfen auch nicht den Eindruck erwecken, als wenn wir den Rohstoffbedarf von Deutschland als Branche decken können.
Auf dem Tag der Kreislaufwirtschaft weist die Präsidentin des Branchenverbands BDE, Anja Siegesmund, noch auf ein anderes Problem hin.
Bundesweit kommt es derzeit zu 30 Bränden pro Tag in Müllfahrzeugen, auf Höfen, in Recycling- und Sortieranlagen. Falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterien sind für knapp 80% der Brände verantwortlich.
Kürzlich hat es zum Beispiel in einer Entsorgungsanlage in Werneuchen nordöstlich von Berlin gebrannt. Die Branche fordert deshalb ein Pfand für Batterien und ein Verbot von Einwegprodukten wie E-Vapes, deren Batterien sich häufig entzünden.
Soweit unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben etwas Sonne, einige Wolken, dazu Schauer oder auch kurze Gewitter, im Süden eher trocken. Die Temperaturen 19 bis 22 Grad haben wir jetzt schon. In der Nacht gehen die Werte zurück auf 15 bis 12 Grad, also wieder recht mild. Am Morgen dann wieder neuer Regen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Und wir haben Stau in einer Baustelle auf der westlichen A10. Vor der Havelbrücke sind es momentan 20 Minuten plus Richtung Havelland 10 Minuten mehr. Vorsicht im Landkreis Märkisch-Oderland auf der B168 zwischen Prädiko und Prötzl sind Rinder unterwegs. In Berlin ist es jetzt zum Feierabend voll geworden auf den Straßen Stadtring. Hier Stau Richtung Wedding, Abkreuz Schöneberg 20 Minuten mehr. Außerdem Höhe Detmoldauer Straße bis Ende des Jahres in beiden Richtungen ist dort die rechte Spur gesperrt. Staus stadtauswärts A111 bis Flughafentunnel 30 plus. Die linke Spur ist blockiert. A113 bis Schönefeld Nord ebenfalls 30 plus. Gute Fahrt.
Es ist 15.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Alle 4 Jahre überprüft die NATO ihre Ziele und legt neue Aufgaben fest. Und dieses Mal fand das unter dem Eindruck des Kriegs statt, den Russland gegen die Ukraine führt, schon im 3. Jahr. Die NATO rüstet auf, um abschrecken zu können, und Deutschland kommt eine besondere Rolle zu. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Die Entscheidung fiel beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht soll es aber nicht geben.
Uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit kann aber auch darüber hinaustragen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind und gleichzeitig mehr Leute gewinnen, junge Männer und junge Frauen, die sagen, ich verpflichte mich auch für länger.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,2 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparerinnen und Sparer jedoch müssen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Grüne und Linke haben Bundesinnenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden mehr an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann warf Dobrindt im Bundestag vor, das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes zu bagatellisieren. Das Gericht hatte die Zurückweisungen in 3 Fällen für rechtswidrig erklärt. Die linken Abgeordnete Bünger sprach von einer Klatsche für die Regierung. Politiker von Union und SPD verteidigten die Zurückweisungen. Der SPD-Abgeordnete Fiedler räumte aber, eine Aufgabe der Regierung sei es, Rechtssicherheit zu schaffen. Fluggäste behalten vorerst ihre Ansprüche auf Entschädigung bei Verspätungen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. EU-Korrespondent Jakob Mayer.
Die polnische EU-Ratspräsidentschaft konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, die Rechte von Fluggästen zugunsten der Airlines einzuschränken. Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro Entschädigung fällig. Der polnische Vorschlag sah vor, die Schwellen für Entschädigung hochzusetzen. Bei Kurzreisen weiter ab 3 Stunden, bei Distanzen bis 3500 Kilometer und innerhalb der EU erst ab 4 Stunden Wartezeit und bei Langstreckenflügen ab 6 Stunden. Die Entschädigung sollte je nach Flugstrecke zwischen 300 und 500 Euro betragen. Die polnische Ratspräsidentschaft will weiter verhandeln. Die EU arbeitet seit 12 Jahren an einer Reform der Fluggastrechte.
Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Aus Sicht der AfD ist auch die gestiegene Zahl an Flüchtlingen für den knappen Wohnraum verantwortlich. Nach dem Abriss der maroden Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide gibt es gute Nachrichten für Autofahrer. Die Verkehrsverwaltung teilte mit, dass die gesperrte Kreuzung ab morgen Mittag schrittweise für den Kfz-Verkehr freigegeben wird. Demnach wird zunächst die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos geöffnet. Am Samstagmittag werden dann auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin Dahlem 18, Schöneberg 21, Fürstenberg 16, Senftenberg 25. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert mit gebietsweisen Schauern oder Gewittern. 21 bis 24 Grad. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Im Studio Irina Grabowski. Marokko ist eines der Länder, die Bundesinnenminister Dobrindt möglichst schnell zu einem der sogenannten sicheren Herkunftsländer erklären möchte. In dem Land wird gerade heftig über ein neues Familienrecht gestritten. Das könnte noch in diesem Jahr beschlossen werden. Es geht darum um sehr persönliche und damit hochemotionale Entscheidungen und deren Konsequenzen für jeden Einzelnen. Stefan Ehlert ist unser Korrespondent in Marokko. Er hat sich in den letzten Wochen und Monaten bei Befürwortern und Gegnern der Reform umgehört.
Eine Kita im Obergeschoss des Vereins für weibliche Solidarität in Casablanca. An die 20 Kinder werden hier betreut und eines haben sie alle gemeinsam. Niemand will ihr Vater sein. Ihre Mütter sind alleinerziehend. Maman célibataire heißen sie in Marokko. Eine von ihnen ist eine 22-Jährige, die aus dem Südwesten des Landes nach Casablanca geflüchtet ist, um hier in der Großstadt Hilfe für sich und ihr Kind zu finden. Wir nennen sie Meriem, aber das ist nicht ihr richtiger Name. Denn sie möchte anonym bleiben. Immerhin geht es um sehr private Sachverhalte, um eine gescheiterte Liebe, eine uneheliche Schwangerschaft und um die Frage, wer kommt jetzt für das Kind auf?
Der Vater streitet alles ab, aber ich versuche mit Hilfe des Vereins mit ihm zu verhandeln, um, wenn es Gott gefällt, eine Lösung zu finden. Aber er weicht aus. Er sagt, mein Kind sei nicht seine Tochter. Man kann mit dem biologischen Vater verhandeln, dass er das Kind akzeptiert, aber das ist doch alles.
Meriem will wenigstens erreichen, dass sich der Vater am Unterhalt des Kindes beteiligt. Er habe ihre Schwangerschaft zunächst begrüßt und versprochen, sie zu heiraten. Doch dann kam der Schock.
Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Am Anfang meiner Schwangerschaft sah es so aus, als würde er sie annehmen. Aber als es soweit war und ich das Kind bekam, da stritt er alles ab. Er hat sich von mir losgesagt und behauptet, das Kind sei nicht von ihm.
Meriems Fall ist kein Einzelschicksal. Jedes Jahr erleben nach Angaben von Hilfsorganisationen mehr als 50.000 Frauen in Marokko eine vergleichbare Demütigung wie Meriem. Sie bekommen ein Kind aus einer außerehelichen Beziehung und stehen dann allein da, oft genug auch ohne Unterstützung durch die eigene Familie. Sie könnten theoretisch gegen den Vater ihres Babys vor Gericht ziehen. Aber kaum eine Frau will das riskieren, denn dann droht eine Gefängnisstrafe von einem Monat bis hin zu einem Jahr. Das Vergehen heißt Unzucht. Außerehelicher Sex steht in Marokko noch immer unter Strafe. Und daran werde auch das neue Familienrecht nichts ändern, bemängelt Naima Am, die Vorsitzende des Vereins für weibliche Solidarität in Casablanca. Nötig sei vielmehr auch eine Reform des Strafrechts, die Abschaffung des Artikels 490 im Strafgesetzbuch, der für Frauen und Kinder massive Nachteile mit sich bringe.
Selbst wenn Sie einen Gentest vorlegen, der die Beziehung des Vaters zum Kind zweifelsfrei beweist, wird das nicht anerkannt. Denn ein Kind, das aus einer unehelichen Beziehung hervorgeht, also das Ergebnis von Unzucht ist, wird nicht anerkannt.
Im neuen Familienrecht fordert Naima Am, müsse in Streitfällen das Recht des Kindes auf seinen Vater Vorrang haben vor einer strafbewehrten mittelalterlichen Sexualmoral.
Der Rückgriff auf den DNA-Test sollte im System verankert werden. Und wenn der Test eine elterliche Verbindung attestiert, muss der Vater gezwungen werden, sein Kind anzuerkennen.
Väter sollten ihre außerehelichen Kinder nicht schlechter stellen als die ehelichen und sie vor allem auch am Erbe beteiligen. Alles andere komme einer Diskriminierung der Kinder gleich, die wegen ihrer außerehelichen Erzeugung lebenslang stigmatisiert und schlechter gestellt würden als andere Kinder. 2 Jahre lang haben sich Marokkos Frauenverbände bei der geplanten Reform des Familienrechts eingebracht, der Mudawana. 2022 hatte König Mohammed VI. Eine erneute Modernisierung der Mudawana angemahnt. Zivilgesellschaft, Justiz, Politik und religiöse Gremien waren an dem Prozess beteiligt. Doch das Ergebnis, sagt Naima Am, sei für die alleinstehenden Mütter sehr enttäuschend.
Wir sind bestürzt, wie vor den Kopf geschlagen. Man hat unsere Forderungen überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist eine kategorische Verweigerung.
So sieht es auch Fatima Achid in Ulfa, einem Vorort von Casablanca. Die 44-Jährige betreut mit ihrer Frauengruppe ehrenamtlich alleinerziehende Mütter. Diese wüssten oft nicht, wie sie ihr Leben alleingelassen und mit Kind bewältigen könnten. Von der Gesellschaft auf den Ämtern und in Institutionen wie den Schulen würden diese Mütter diskriminiert, sagt Fatima Achid. Und diese Stigmatisierung habe auch für die Kinder negative Folgen.
Mit einem anerkannten Vaterschaftsnachweis hätten die Kinder einen Beweis dafür, wer ihr Vater ist. Sie könnten entsprechend in den Einwohnermeldeämtern registriert werden und in den Schulen. Ohne den DNA-Beweis werden die Kinder ständig beleidigt und gefragt, wo ist eigentlich dein Vater? Was macht er? Das ist schlecht für die Identitätsfindung der Kinder. Viele leiden darunter und haben psychische Probleme deswegen.
Ohne Beweis werden die Kinder als vaterlos registriert. Sie werden als Enfants de la rue beschimpft, Kinder der Straße, Bastarde. Teile der Gesellschaft behandeln sie, als seien sie minderwertig. Die junge Meriem aus dem Südwesten Marokkos lässt sich jetzt in Casablanca zur Buchhalterin ausbilden, während ihr Kind mit Unterstützung des Vereins für weibliche Solidarität in der Krippe ist. Sie hat auch psychologische Beratung bekommen, um über die Zurückweisung durch den Vater ihrer Tochter hinwegzukommen. Heute glaubt sie an eine erfolgreiche berufliche Zukunft und wirkt im Interview reflektiert und selbstbewusst. Solange sie nicht verheiratet sei, sei sie eben das Familienoberhaupt. Dass das neue Familienrecht nach den bisher bekannt gewordenen Entwürfen diese Rolle weiterhin nicht vorsieht, sei ihr nicht so wichtig.
Was die Gesellschaft über mich denkt, ist mir egal. Mich interessiert das neue Familienrecht vor allem wegen meiner Tochter. Ich hätte gern, dass dort vorgeschrieben wird, dass die elterlichen Verhältnisse geklärt sein müssen.
Damit meint sie, dass der biologische Vater des Kindes auch offiziell und amtlich als solcher registriert wird. Während Frauenrechtlerinnen scharfe Kritik an mangelnden Fortschritten üben, geht anderen der Entwurf des neuen Familienrechts Mudawana viel zu weit. Vor allem marokkanische Männer sehen sich künftig schlechter gestellt als heute, wenn das Scheidungs- und Erbrecht gemäß den bisher bekannt gewordenen Vorschlägen reformiert wird.
Das zerstört die familiäre Kultur in Marokko und das regt mich auf. Die Männer werden nicht mehr heiraten, wenn das so kommt.
Ein 50-jähriger Familienvater, der seinen Namen nicht nennen möchte, er befürchtet vor allem im Fall einer Scheidung deutliche Nachteile für sich, weil seine Frau dann mehr Ansprüche geltend machen könne.
Das ist doch lächerlich. Warum soll eine Frau dann einen Lohn erhalten für die Hausarbeit und fürs Kochen? Die Familie ist doch ein Projekt beider Partner.
Im Reformentwurf des Familienrechts ist tatsächlich angedacht, den Frauen im Fall einer Scheidung mehr Rechte einzuräumen als bisher. In Zukunft sollen sie beispielsweise mehr Anteile am Familieneigentum erhalten, zu dem sie mit ihrer Arbeit beigetragen haben, ob als Hausfrau oder berufstätig. Ihre Familienarbeit bekommt einen Wert, der im Fall einer Scheidung echtes Geld wert ist. Dirham in der Landeswährung. Für die bei den letzten Wahlen 2021 abgestraften Islamisten von der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung in Marokko, kurz PGD, ist das Thema Familienrecht ein wichtiger Baustein auf dem Weg ihrer erhofften Wiederauferstehung. Darin, dass Frauen künftig nach der Scheidung besser abgesichert und entschädigt werden sollen, erkennt die PGD eine Schwächung von Tradition und Familie. Die Religionswissenschaftlerin Sada Bussi ist Vorsitzende der Organisation der Frauen der PGD. Alles, was darauf hinauslaufe, die Institution von Ehe und Familie zu schwächen, lehne sie ab. Eine nicht-eheliche Beziehung, auch wenn daraus Kinder entstanden seien, dürfe deshalb auf keinen Fall einer ehelichen gleichgestellt werden. Hierbei gehe es nicht allein um juristische Aspekte, sondern um zentrale Werte der Gesellschaft.
Das geht auf keinen Fall. Eine legale Familie, die eines Mannes und seiner Frau, für die es Zeugen und einen Vertrag gibt, darf nicht mit einer sexuellen Versuchung gleichgestellt werden. Diese Art der Beziehung haben wir in der muslimischen marokkanischen Bevölkerung nicht.
Ganz gleich, wie der Gesetzentwurf für das neue Familienrecht am Ende aussehen wird, Sada Bussif und die Islamisten werden im derzeitigen Parlament kaum eine Mehrheit dagegen schmieden können. Die Rechtslage hinkt aus Sicht der Reformbefürworter schon heute der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung hinterher. Reformen sind überfällig. Die Soziologin und Frauenrechtlerin Sana El-Aji begrüßte im marokkanischen Fernsehen vor allem die Tatsache, dass künftig im Fall einer Scheidung mehr Rücksicht auf die Lage der Kinder genommen werde.
Es ist sehr wichtig, dass Frauen künftig auch dann für ihre Kinder sorgen dürfen, wenn sie erneut heiraten. Denn bislang mussten sie sich zwischen ihren Kindern und einer neuen Ehe entscheiden.
Dem Schutz der Minderjährigen dient auch das Verbot, ein Kind vor dem 18. Lebensjahr zu verheiraten. Die Polygamie, dass ein Mann mehrere Frauen heiratet, ist schon heute ein Randphänomen. Sie ist künftig nur mehr dann erlaubt, wenn die erste Frau schon bei der Eheschließung schriftlich zustimmt, dass ihr Mann weitere Ehen schließt. Der Analyst Ahmed Assid plädiert seit Jahrzehnten für eine umfassende und weniger von der Religion beeinflusste Reform des Familienrechts. Er wurde deshalb schon persönlich bedroht und konnte Vorträge nur unter Polizeischutz halten. Assid hält trotzdem daran fest, dass Marokko den Frauen mehr Rechte einräumen müsse.
Wenn Sie das Familienrecht modernisieren, eröffnen Sie den Frauen mehr Spielräume. Sie werden dynamischer. Ihre Produktivität wächst. Das erzeugt eine andere ökonomische Dynamik. Wir finden doch heute schon Frauen in allen Sektoren der Wirtschaft.
Besonders freut den Dozenten, dass künftig Missstände im Erbrecht abgestellt würden.
Bisher war es so, dass beim Ableben des Ehemannes seine Brüder als Erben auf den Plan treten und die Frau und die Kinder aus dem Haus werfen durften, um es zu verkaufen. Jetzt darf die Ehefrau das Haus für die Kinder behalten.
Wobei uneheliche Kinder davon nichts haben, denn sie bleiben auch künftig vom Erbe ausgeschlossen. Der Fortschritt bleibe eine Schnecke, meint Ahmed Assid. Dennoch, mit dem vorliegenden Entwurf sei viel erreicht worden.
Es ist mutig, weil das alles 2004 noch völlig unmöglich gewesen wäre. Nach 20 Jahren ist die Reform jetzt immerhin Wirklichkeit geworden.
Wie viele andere auch hätte sich Ahmed Assid eine mutigere Reform gewünscht, aber die sei kaum durchsetzbar im eher konservativen Marokko. Assid geht davon aus, dass das neue Familienrecht trotz aller Widerstände noch in diesem Jahr in Kraft treten wird.
Das war unser Korrespondent Stefan Elatsch über diese gesellschaftliche Diskussion in Marokko, das neue Familienrecht betreffend. Nach 20 Jahren soll es nun endlich reformiert werden.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Man muss immer noch mit Schauern oder kurzen Gewittern rechnen. Im Süden ist es eher trocken. In der Nacht dann die Werte 15 bis 12 Grad. Mitunter haben wir einen klaren Himmel. Am Morgen gibt's im Westen dann wieder etwas Regen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Es staut sich in einer Baustelle auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke Richtung Havelland 30 Minuten plus und Richtung Werder sind es 10 Minuten mehr. In Berlin ist es zum Feierabend jetzt voll geworden auf dem Stadtring Stau Richtung Wedding. Abkreuz Schöneberg 20 Minuten mehr. Außerdem Höhe Detmolder Straße bis Ende des Jahres in beiden Richtungen ist die rechte Spur gesperrt. Staus stadtauswärts A111 bis Flughafentunnel 30 Minuten plus A113 bis Schönefeld Nord plus 45 auch Staus auf den Umfahrungen. Lange Staus außerdem in Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende. Umfangreiche Sperrungen rund um den Blücherplatz. Trotzdem für Sie gute Fahrt.
Es ist 16 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. 5% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung. Das ist das Versprechen Deutschlands in der NATO. Geld allein reicht nicht. Die Bundeswehr benötigt Personal. Wo soll das herkommen? Hören Sie dazu gleich ein Gespräch mit André Wüstner, dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes. Zuerst die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Das Ziel der Mitgliedstaaten, die militärischen Lücken im Bündnis zu schließen, um möglichst unangreifbar zu werden. Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht. Die NATO-Staaten wollen die Aufgaben nach Fähigkeiten verteilen. So ist Deutschland ein wichtiger Knotenpunkt beim Transport. Außerdem soll das Land die Grenzen im Osten schützen.
Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparerinnen und Sparer jedoch müssen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Der israelische Außenminister Saab beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saab in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr öffentlich eine Kippa zu tragen. Saab äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadefuhl einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt. In dem hatte er für das vergangene Jahr mehr als 8.600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der